Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Und auch diese Ausgabe, zu der wir euch heute begrüßen dürfen, wird nicht gesponsert von Ferrero oder den anderen Naschereien, die Petra uns kredenzt. Herzlich willkommen, hier ist Guerilla FM. Hier ist, wie immer,
Toni
und Petra Owen. Ja. Oder war das heute nicht andersrum? Ich weiß auch nicht mehr.
Gut, das bleibt den Hörern überlassen. Man kann das ja an der Stimme vielleicht so ein bisschen unterscheiden. Ansonsten einfach mal in die anderen Folgen hören als Orientierung.
Genau.
So, und genug gescherzt. Jetzt geht's um bitter ernsten Vertrieb. Mm. Es geht um Verhandeln.
Immer noch.
Immer noch. Phase 5.
4.
4. Phase 4 natürlich. Schritt 4.
Phase 4.
Phase 4, genau.
War das nicht mal so ein Science-Fiction-Film? Phase 3 oder so?
Nee, komm, jetzt bleib ernst.
Also, Schluss. Verhandlung.
Verhandlung.
Ja. Tja, was ist noch offen? Wir hatten uns ja letzte Woche ziemlich, wie ich finde, intensiv auch unterhalten über das ganze Thema Selbstbewusstsein, seinen eigenen Preis vertreten können. Wie tritt man gegenüber, wenn jemand sagt, hier, ich krieg das aber da und da und da billiger. Was gibt's denn dazu noch zu sagen? Sicherlich eine Menge, oder?
Ja, im Prinzip sind drei Elemente ganz wichtig in Verhandlungen. Und die werden wir heute mal ein bisschen näher beleuchten. Mhm. Das eine ist der Faktor Zeit. Ja. Das zweite sind Informationen. Und das dritte sind Machtverhältnisse.
Oh, okay.
Mhm. Klingt jetzt erstmal sehr theoretisch, oder?
Du wirst das mit Leben füllen.
Okay. Zum Thema Zeit. Man kann davon ausgehen, Toni und ich hatten uns bevor wir hier angefangen haben zu senden, nochmal drüber unterhalten. Normalerweise, wenn du in einer Verhandlung sitzt oder wenn du Teil einer Verhandlungsrunde bist, willst du immer ein Ziel erreichen, richtig?
Klar.
Und kennt jemand von euch Verhandlungen, die sich manchmal lange, lange, lange hinziehen können? Vielleicht nicht unbedingt aus der eigenen Erfahrung, aber vielleicht auch aus den Nachrichten.
Ja, das nehme ich ja jetzt hier Gewerkschaften und so, das nehme ich aber nicht ernst.
Ja, aber die verhandeln alle, richtig? Und da geht's manchmal um Stellenabbau, da geht's um knallharte Fakten, die auch für die Leute ganz, ganz wichtig sind und nicht umsonst dann auch lange ausgesessen werden oder versucht werden zu erreichen. Jedes Jahr Tarifverhandlungen, ja, die dann gegebenenfalls in Streiks enden. Also Fakt ist, alle Leute, wenn die in irgendeiner Verhandlung Teil sind, wollen die irgendwas erreichen. Die wollen ein Ziel erreichen, richtig?
Ja, sicher.
Genau.
Naja, ich möchte es vielleicht nochmal anders formulieren. Wenn mir jemand gegenüber sitzt, der den Eindruck vermittelt, Prinzip ist das egal, ja, was du mir hier erzählst. Mich rührt das gar nicht. Also wir verhandeln und der tut so, als ob er damit gar nichts zu tun hätte. Dann hilft's, wenn man sich daran erinnert, dass jeder, der an einer Verhandlung teilnimmt, einen Grund dafür hat. Der sitzt da nicht, weil er Langeweile hat. Das heißt, egal wie unbeeinflusst der scheint oder wie
oder unbeteiligt
der scheint und so nach dem Motto, das ist mir völlig egal, wenn es nichts wird, wird es nichts. Das stimmt nicht. Jeder, der an einem Verhandlungstisch sitzt, sitzt da aus einem guten Grund. Der hat also selber eine Motivation, sonst würde er das nicht machen. Und viele Leute haben sich angewöhnt, so diesen Eindruck zu vermitteln, na, wissen Sie, ich muss das ja nicht kaufen. Ja, dann ist die Frage, warum verhandelt er dann überhaupt? Der verhandelt, weil er was erreichen will, sonst würde er da nicht sitzen. Und das hilft unheimlich, wenn man sich klar macht, der andere, egal, weil ich kann ja in den nicht reingucken, aber egal wie cool der wirkt, der ist möglicherweise gar nicht so cool. Und da gibt's von dem Immobilienbetrüger den berühmten Zeitdruck, unter dem der stand, der Schneider.
Mhm.
Ja. Der ist dann gefragt worden, wie der denn das überhaupt hinbekommen hat, dass die Leute bei den Banken ihm immer wieder neue Kredite gegeben haben. Und er hat dann in einem Interview gesagt, naja, das ist also relativ simpel. Er wusste, wenn er aus dieser Verhandlung rausgeht und er bekommt diesen Kredit nicht verlängert, dass dann sein ganzes Kartenhäuschen zusammenbricht. Aber der saß in dieser Verhandlung und konnte sich sozusagen umstellen, als ob er nicht der wäre, der was bräuchte, sondern dass der Banker eigentlich jemand ist, der froh sein kann, wenn jemand seine Kredite abnimmt. Also wenn er sozusagen so gnädig ist, seine Kreditpakete dem Banker abnimmt.
Hm.
Und durch diese Haltung hat er noch Kredite bekommen, wo er wusste, wenn ich in einer halben Stunde nicht eine Kreditzusage habe, dann fällt meine ganze Firma zusammen. Und das konnte der. Ich sage immer, der konnte nur hinten schwitzen. Also ihm stand der Schweiß nicht auf der Stirn, sondern vielleicht auf der Rückseite seines Körpers, weil der völlig cool da saß und die Banker dachten, ja, wenn ich dem jetzt hier nicht noch einen Kredit gebe, dann geht er zu meinem Wettbewerber und die machen das große Geschäft. Die haben also überhaupt nicht verstanden, dass der da nicht sitzt, weil er Langeweile hat oder weil er gnädig ist, sondern weil er den Banker genauso braucht, wie die andere Seite da sitzt, weil sie was von dem haben will. Also sozusagen, dass es ein gemeinsames Interesse auf beiden Seiten gibt, sonst würde es keine Verhandlungen geben. Und das hilft mir auch, wenn ich mit Leuten zusammensitze, die so tun, als ob, wissen Sie, wir brauchen das ja gar nicht. Ja, dann kann ich natürlich sagen, dann brauchen wir es nicht, dann klappe ich meine Mappe zusammen und gehe. Wozu sitzen wir denn hier, ja? Es ist aber nicht so. Der braucht einen auch, der hat ja einen Grund, sonst würde er sich nicht mit uns hinsetzen und verhandeln.
Na Moment, um es nochmal klar zu sagen, also ich nenne das, was du jetzt über Dr. Schneider gesagt hast, mal cooles Getue, ja? Ist das denn jetzt ein Plädoyer für cooles Getue oder dagegen?
Na, es ist ein Plädoyer, dahinter Beides. Zu gucken. Nö. Also ich selber.
Na, es kommt drauf an, denke ich, auf welcher Seite du bist, ne?
Ja, aber es ist ja eine Taktik.
Ja.
Ich glaube, dass es. Also ich erzähle es deswegen, weil ich glaube, dass jemand, der jetzt zuhört, sagt: Mensch, ist also nicht so, dass ich in einer schlechteren Position zwangsläufig bin, weil der andere mir das da sozusagen suggeriert und einredet, sondern wenn jemand mit dir an einem Verhandlungstisch sitzt, dann sitzt er da, weil er sich von dieser Verhandlung einen positiven Effekt verspricht. Und der sitzt da nicht, weil er dir einen Gefallen tut. Der sitzt da, weil der selber was erreichen will. Und wenn der völlig unbeteiligt tut, ist er trotzdem beteiligt. Und je unbeteiligter er tut, desto wichtiger ist wahrscheinlich, dass er bei dieser Verhandlung zu einem Ergebnis kommt.
Und das ist natürlich charakterabhängig, persönlichkeitsabhängig und auch teilweise mentalitätsabhängig, auch aus welchem Kulturkreis kommt denn derjenige, der am Verhandlungstisch sitzt.
Ja, ja, na klar.
Ja, also in den Workshops führen wir sowas auch näher aus, weil wenn jemand zum Beispiel einen Hintergrund aus Russland hat oder aus dem fernöstlichen Bereich kommt, dann werden die sich etwas anders verhalten.
Als unsere.
Als wir Deutschen zum Beispiel.
Aber das soll ja auch nur den Blick öffnen dafür, genau, dass eben die Menschen, die da sitzen, grundsätzlich an dem Verhandlungsergebnis interessiert sind, sonst würde der sich keine Minute Zeit nehmen, um sich mit dir zusammenzusetzen, um mit dir über deine Dienstleistung oder dein Produkt zu reden. Also es soll so ein bisschen Mut machen zu sagen, hey, der ist dann echt nicht, bin der hier der Bittsteller, der da irgendwie
nicht mein Produkt verkaufen machen lassen.
Ja, nicht, ne? Bange machen lassen, genau.
Naja, ich erinnere mich einfach an ein Beispiel, das ist jetzt gar nicht lange her, wo dieses Getue einfach zu weit ging. Ich muss ja diese paar Wohnungen vermieten, da wie ihr wisst. Und das hatte sich jemand angesehen, der rief mich dann an und beklagte sich, ja, der Preis ginge ja gar nicht und dafür kriegt er ja das mit Marmor und hast du nicht gesehen und Fußbodenheizung so und so, wo ich irgendwann gesagt habe, wissen Sie, dann nehmen Sie das doch. Echt, also da wurde es mir dann halt einfach zu blöd, ja, wo ich sage, hey, du rufst doch jetzt hier nicht an und quatsch mir meine Bude malig, wie blöd ist das denn? Klar muss ich die vermieten, Leerstand kostet jeden Monat Geld und zwar richtig. Aber da weiß ich noch, dass ich irgendwann gesagt habe, ey, pff, da ist auch jede Ebene vor dem Gespräch. Also den werde ich nicht irgendwann begrüßen als glücklichen Mieter und schön, dass Sie hier wohnen und wir kommen in ein paar Wochen mal vorbei und sehen nach dem Rechten. Sondern da war es dann einfach durch. Also ich weiß nicht, was für eine Taktik das sein sollte. Ja, aber diese Methode, ja, ich krieg's ja da und da, ich krieg's ja da und da. Ja, ey, dann geh halt dahin.
Naja, es war die Taktik einfach, ich krieg's woanders billiger. Auch ein beliebter Einwand, der einem entgegnen kann. Und vielleicht hat er darauf gespielt, dass für dich der Faktor Zeit ein entscheidender ist. Nämlich, dass der Leerstand ja...
Ja, nur hat er damit halt die ganze Basis verdorben.
Ja, 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 ja. Und das ist eben eine Frage, wie geschickt ist denn das? Ja, ich meine, diese Leute, da gibt's Leute, das gibt's ja auf den Automärkten auch, ja, wenn Gebrauchtwagen verkauft werden, die grundsätzlich kommen, du hast ein Auto, du hast auch eine Vorstellung, was das kostet, hast vielleicht im Internet geguckt und so. Und dann gibt's hier diese großen Plätze, wo die ihre Autos hinstellen und dann gehen... Ich weiß gar nicht, wie die nennen soll. Also sozusagen potenzielle Aufkäufer solcher Fahrzeuge gehen dann da rum und die machen dann zum Beispiel so einen völligen Dumpingpreis. Ja, meinetwegen, dein Auto ist 8.000 Euro noch wert, so nach allem, was du so einschätzen kannst. Dann kommt der und sagt, hier,
1.000
Euro, dann kannst du, nehme ich dir ab. Und das ist auch einfach nur eine Zermürbungstaktik, zu sagen, du hast im Kopf 8.000, ist okay, und plötzlich kommt einer und sagt 1.000 Euro. was dich dann für, ach je, und jetzt kommt vielleicht noch einer, der ist dann wahrscheinlich der Bruder, Schwager, Freund, der sagt dann auch, naja, 1200, aber mehr kriegen sie für die Kiste nicht. Und plötzlich fängt an, dieser Zweifel, der gesät wird, das ist nicht zwangsläufig vielleicht intelligent, aber es soll eigentlich nur dazu dienen, vielleicht finde ich ja einen Doofen, der dann mir das Auto für 6000 verkauft, weil er jetzt Angst hat, dass er es nicht mehr kriegt. Und das ist was ganz Entscheidendes. In Verhandlungen geht es ja nicht um reale Fakten, sondern es geht um Emotionen, genau wie du gesagt hast. Ich bin jetzt sauer, weil...
Ach, sauer, so klein bin ich ja nun doch nicht. Ich war einfach genervt, mir war es zu doof.
Ja, aber das ist sauer sein. Es ist sauer darum, sag mal, was ist denn das hier? Meine Wohnung ist gut und wenn ich die vermiete, dann ist auch der Preis okay. Und wenn du eben Marmor und Fußbodenheizung und noch Geld obendrauf kriegst jeden Monat, naja, dann miete da, wo du das kriegst. Ja,
was rufst du mich an? Also Glückwunsch.
Ja, so, und das ist aber das ist vielleicht keine besonders schlaue Taktik, basiert aber auf dem Konzept zu sagen, wenn ich das bei 20 Leuten mache, finde ich vielleicht einen, der einknickt, weil er den größeren Druck hat. Und zwar nicht faktisch den größeren Druck, sondern
innerlich
empfundenermaßen.
Meint zu haben.
Also der meint, er hat es mehr nötig, knickt am ehesten ein.
Mhm.
Und wenn du selber meinst, du hast Druck, dann agierst du anders, als wenn du sagst, das kümmert mich überhaupt nicht. Bezogen auf mein Leben ist diese Verhandlung nicht so relevant.
Mhm.
Auch wenn ich sie vielleicht den Abschluss brauche. Und das war eben, was Dr. Schneider gut konnte. Der konnte eben diesen Verhandlungen nicht nur so tun, als ob, der war in diesem Zustand. Der konnte sich in diesen Zustand versetzen, dass, mein Gott, was wollt ihr denn? Ja? Obwohl die Faktenlage ja völlig anders aussah, zum Ende seiner Karriere, wenn man so will, hat er eben diesen Eindruck vermitteln können, als wäre es völlig andersrum. Und der hat diesen Druck nicht empfunden, wenn er verhandelt hat. Sicherlich sonst, aber wenn er verhandelt hat, hat er den nicht empfunden. Und das ist genau so ein Punkt, dass gar nicht darum geht, was faktisch das Richtige ist oder faktisch der eine bessere Position hat als der andere, sondern es geht ganz viel darum, ob ich glaube, ich habe eine gute Position. Hm. Und wenn ich das wirklich glaube, dann habe ich eine gute Position. Und wenn der andere meint, er hat eine schlechte und er hat eigentlich eine ganz gute, dann verhandelt der schlechter, als er eigentlich müsste. Das ist total irre, ja. Wie abhängig das davon ist, was ich sozusagen selber denke, wo ich stehe.
Vielleicht wollt ihr Hörer euch dazu mal Gedanken machen, inwiefern euch die Zeit im Nacken sitzt oder nicht im Nacken sitzt, wenn ihr verhandelt oder ihr das Gefühl habt, oh, die Zeit ist ganz wichtig. Also profanes Beispiel, zum Beispiel auch Verhandlungen am Telefon. Manchmal ist es ja auch so eine Sache, man hat mit jemandem zu tun und kann sich gar nicht persönlich treffen, was natürlich mal am einfachsten ist, wenn man dann auch die Körpersprache, also den anderen auch sieht und die Körpersprache nutzen kann. Ich habe ein Beispiel auch aus meinen Berufsanfängen. Da ging es mal um einen recht hohen Auftrag und dann kam der Telefonanruf von einer Einkäuferin in einer Firma und die wiederum vermittelte mir den Eindruck oder ich empfand das so, dass während dieses Telefonats das Ding zum Abschluss gebracht werden muss. Und hat mich also ausgequetscht wie eine Zitrone. Also so habe ich mich gefühlt. Ja. Und ich habe mich nicht gefühlt, dass ich irgendwelche Werkzeuge damals gehabt hätte, die ich per Telefon hätte anwenden können. Ja, übers Telefon. Also ich habe sozusagen informationsmäßig völlig, wie ich war überrollt, weil die rief mich an und sagte, ja, wir müssen jetzt das und das und das. Und dann habe ich ihr erstmal was nachgegeben. Und dann hat sie gesagt, oh, es soll aber in einer anderen Sprache sein, was wiederum mehr Aufwand bedeutete, was, wenn ich es vorher gewusst hätte, ich hätte gar nicht nachgeben können, ja, oder hätte ich auch nicht nachgegeben, weil es für uns bedeutete mehr Aufwand. Und dann wollte sie nochmal einen extra Nachlass haben. Und hat gesagt, ja, und ich muss, wenn wir das nicht heute hier zum Abschluss bringen, dann platzt das ganze Ding.
Und was ist denn das?
Ja.
Das ist ein Zeitdruck, eine Deadline aufbauen,
genau,
wo vielleicht gar keine ist.
Genau, da war auch keine. Also ich hätte zum Beispiel auch im Nachhinein klassische Fehler, ja, ich hätte zum Beispiel im Nachhinein sagen können, oh, ja, lassen Sie mich nochmal drüber nachdenken, was genau sind denn jetzt die Fakten? Ja, und alles nochmal hinterfragen.
Oder sagen, passen Sie auf,
wissen Sie, ich mache mir mal Gedanken drum, ich rufe Sie wieder an.
Ja, beziehungsweise, wissen Sie, ich halte mal Rücksprache, wir gucken mal, ob wir das machen können.
Genau.
Also umgekehrt sagen und ich habe da, ich habe da jetzt im Moment keinen Zeitdruck.
Genau.
Also, ich freue mich, wenn Sie das heute zum Abschluss bringen wollen, das ist schön, aber
wissen Sie, das ist jetzt nicht, ich muss da nochmal Rücksprache halten, ich muss selber nochmal gucken und dann...
Rechne das nochmal.
Genau.
Oder wenn jemand zu dir sagt, erst gebe ich einen Nachlass raus und dann sage ich, aber das muss... noch eine, wie in dem Fall, in einer anderen Sprache oder doppelt so aufwendig oder wie auch immer sein und dann sagen, oh, wenn das so ist, dann kann ich diesen Preisnachlass Ihnen nicht gar halten. Nicht geben. Dann muss ich den Preis erhöhen, das kostet dann 200 Euro mehr. Mhm. Also sich auch daran zu gewöhnen, dass es durchaus legitim ist, Schritte, die man zugesagt hat, auch wieder aufzukündigen, wenn die Informationslage sich verändert.
Genau.
Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Der den größeren Zeitdruck hat, fängt an, die größeren Zugeständnisse zu machen und ist damit sozusagen unter dem größeren, der eigengemachte Druck.
Eigentlich hätte sie mehr Druck gehabt.
Möglicherweise, oder? Das ist eine Taktik. Wenn wir das heute nicht abschließen können, dann wird das nichts. Und dann, wenn du denkst, ach ja, jetzt verliere ich den Auftrag. Genau. Es gibt zwei Sachen. Das eine ist, wenn du Einkäufer bist, ist deine bessere Alternative, dass du dir mehr Angebote einholst. Das ist ja sozusagen der Klassiker. Als Einkäufer gehe ich hin und frage 5 Leute nach dem Preis und hole damit erzeuge einen Wettbewerb, den ich vielleicht gar nicht will. Ich will eigentlich bei Andi bestellen, frage aber noch 3 andere Tonproduzenten, damit ich Andi drücken kann. Ja, so, das ist so eine Alternative, was der Einkäufer macht.
Und vielleicht kann er ihn gar nicht drücken, selbst wenn alle Angebote ähnlich sind, kann es einfach sein, er benutzt es nur als Taktik.
Vielleicht hat er gar keine 3 Angebote überhaupt. Gibt ja alles, ja. Aber das ist eine klassische Einkäufertaktik. Mhm. Und als Verkäufer meine Gegentaktik ist, dass ich genug Alternativprojekte habe zu dem Projekt, wo ich gerade ein Angebot abgebe, was wieder ein Credo dafür ist, dass man regelmäßig akquiriert. Wenn ich nämlich 5 andere Projekte in diesem Reifegrad kurz vor Auftrag habe, dann kann mir der eine mit seinem, ja, aber wenn sie mir das nicht für die Hälfte machen, dann kann ich sie nicht beauftragen, kann mir dann ehrlich gesagt gestohlen bleiben. Ja? Dann kann ich sagen, dann machst du das halt nicht, weil ich habe noch 4 andere, die auch gerade dastehen und das machen wollen. Mhm. Also es macht auch unheimlich viel aus, wenn man weiß, dass das Taktiken sind, die benutzt werden, um einfach Druck aufzubauen. Und die Frage ist einfach, wie immun du bist. Was aber nicht heißt, Andi, um da vielleicht zu dir zurückzukommen, dass ich dann da so rüberkomme, wie das mir eigentlich wurscht, ob du das jetzt hier bestellst. Ja? Sondern für sich selber sich sicher sein, sagen, ich muss nicht zu einem Abschluss kommen, weder heute noch überhaupt. Das gibt mir auch eine Sicherheit zu sagen, ich kann auch meine Mappe zuklappen und sagen, oh, da tut mir wirklich leid, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Ja, da kommen wir nicht zusammen, aber vielen Dank, dass Sie mich angefragt haben und dann wirst du ja sehen, ob derjenige sagt, ich wollte das schon gern mit Ihnen machen oder ob der dann sagt, nö, dann muss ich jemand anders beauftragen. Also auch diesen Mut zu haben, nicht jeden Preis zu akzeptieren. Das ist auch bei wenn du Bewerber hast oder bist selber Bewerber für eine Stelle oder so, dass dann auch da finde ich, dass man auch den Mumm haben muss zu sagen, für dieses Geld mache ich den Job nicht. Also ich meine, wenn sie einen finden, viel Glück und ja, aber mache ich nicht. Ich stehe auf und gehe. Sorry. Ja, es ist nicht so, dass nur weil einer sagt 800 Euro im Monat, deswegen arbeite ich für dieses Geld. Tue ich nicht.
Es sei denn, man hat absoluten Druck.
Ja, aber nun, auch das wäre ja eher ein Credo zu sagen, dann haben eben alle Arbeitnehmer Pech und die.
Nein, natürlich nicht.
Die Arbeitgeber können jeden Preis verlangen und können die Leute in umsonst arbeiten und in was. Ich finde das auch nicht richtig, ja, angemessene Arbeit.
Richtig finde ich es auch nicht, aber ich kann mich erinnern an Zeiten, die wir hier hatten im Berliner Raum. Im Moment haben wir sie nicht. Da kenne ich einige, die für ganz wenig Geld arbeiten mussten, weil sie nichts anderes gefunden haben in ihrer Klasse Qualifikation.
Und jetzt sind wir genau an dem Punkt da. Es geht nämlich darum, das ist eine Verhandlung. Die Frage ist, welche Optionen habe ich? Und wenn ich mir selber meine Optionen klein mache und sage, ja, ich muss hier aber was in Berlin finden, statt zu sagen, boah, dann gucke ich halt in München, dann gucke ich halt in Frankfurt, dann gucke ich halt in London, dann gucke ich in Kopenhagen. Die Ärzte machen das ja im Moment. Die sagen, in Deutschland wird ein Gesundheitswesen nicht ordentlich bezahlt. Was stimmt. Und die sagen, in Schweden oder weiß der Kuchen wo, bezahlen die wirklich angemessen für den Job. Und da habe ich einen normalen Job und nicht 60-Stunden-Wochen immer und Nachtschichten und was nicht alles. Die gehen weg, weil einfach die sagen, es gibt halt eine Option, die mögt vielleicht nicht angenehm sein, weil ich gerne in Deutschland in meiner Heimat bleiben will. Aber wenn es eben so ist, dann lasse ich mich eben nicht zu solchen Verhandlungsergebnissen zwingen. Ja,
so, ja gut, aber um da jetzt so ein bisschen aus dem etwas Philosophischen rauszukommen, selbst dann, Petra, finde ich, wenn es so ist, ja, wenig Optionen, Zeiten sind schlecht, sage ich mal ganz platt, selbst dann wäre ja das geboten, was wir festgestellt haben, dass man ja trotzdem in so einer Verhandlung mit einem gewissen Selbstbewusstsein auftreten kann.
Absolut, ja, absolut, absolut. Und übrigens, den Zeitfaktor als Verkäufer können wir ja auch sehr geschickt nutzen, indem wir zum Beispiel, wie häufig gibt es begrenzte Angebote?
Ja.
Nur noch bis, und ja, also dieses Angebot ist ein spezielles oder das machen wir, ist eine spezielle Aktion von uns, das machen wir, nur begrenzt, ja. Also ich meine, man kann es in beide Richtungen nutzen. Ja.
Die Frage ist, wer hat den größeren Druck? Dann funktioniert es. Genau. Ja, wenn du den größeren Druck hast, das Zeug zu verkaufen, dann wirst du vielleicht einknicken. Und wenn der Kunde sagt, oh, das will ich aber unbedingt haben, dann ist der eben bereit, mehr oder schneller auf ein Verhandlungsergebnis einzugehen. Ja, wenn wir uns den nächsten Punkt angucken, also wir haben Zeit oder gefühlten Zeitdruck. Der nächste Punkt dann sind Machtverhältnisse. Und bei Machtverhältnissen ist es so, im Normalfall hat der Anbieter einer Ware einen natürlichen Vorteil. Führt zu dem dritten Punkt, den es auch noch gibt, nämlich die Frage, wer hat welche Informationen.
Genau.
Weil wenn ich der Anbieter bin und kenne mich in dem Thema im Normalfall besser aus als mein Käufer, dann liegen mir alle Informationen vor. Ich weiß, welche Margen ich an dem Produkt habe, ich weiß, wie aufwendig das ist, das zu machen und so weiter und so weiter und so weiter.
Ich weiß, welche Einzelkomponenten habe ich, die ich vielleicht anders berechnen kann oder was kann ich weglassen.
Substituieren kann oder wie auch immer.
Genau.
Also ein ganz spannender Punkt, weil der nämlich dazu führt, wir Verkäufer auf der Verkäuferseite schlauen unsere Kunden über die Zeit auf und dann eines Tages haben die all die Informationen, dass sie ohne uns in der Lage sind, die Pakete oder die Produkte zusammenzubauen. Ja, das ist so schön an der PC-Industrie zu beobachten. Vor 20 Jahren haben die Leute noch nicht gewusst, wie man PC benutzt und verwendet und zusammenbaut. Und da konnte der Verkäufer sagen, so hier ist das Ding und das ist das magische Gerät und jetzt nimmst du das und wenn du das haben willst, kostet das so viel. Und dann haben die Verkäufer angefangen, ihre Kunden so schlau zu machen, dass der selber sagen kann, ja, was man mit der Konfiguration und in dem Zustand, mit all diesen Informationen, die mir vorliegen, kann ich das ja selber besser konfigurieren oder. Und das ist auch so ein großes Problem, wenn ich eben anfange, zu viel zu verraten, was im Inneren meines Produktes oder meiner Dienstleistung passiert, weil dann kann derjenige sagen, ach, das kriege ich substituiert, das geht ja irgendwie anders. Und das, ja. Also das ist auch spannend zu sehen, wie über die Jahre dann diesen Verkaufsansatz durch zu viel Informationspreisgabe ich meinen Vorteil verliere. Ein anderer Vorteil ist bei Machtverhältnissen, dass ich mich auf Dinge berufen kann, auch wenn sie möglicherweise an sich Quatsch sind. Also ich kann zum Beispiel als Verkäufer eine gedruckte Preisliste haben. Und dann schreibe ich darauf, das steht hier so in der Preisliste, ja?
Gültig also, von bis.
Da steht einfach, das kostet 70 Euro. Installation der Waschmaschine 70 Euro. Steht da auf einem Schild oder steht da in den Papieren und dann zahlen die Leute 70 Euro, weil es da steht. Das hat ja nichts damit zu tun, ob das der Preis angemessen ist oder nicht. Es steht da einfach, ja? Ich meine, es ist legitimiert wie durch so ein Preisschild. Oder wenn du in ein Geschäft gehst, wir verhandeln ja in Deutschland in Geschäften normalerweise nicht. Wo verhandelst du was? Du gehst in irgendeinen Laden rein, da steht dann, das Produkt kostet so viel und dann kaufst du es entweder oder lässt es.
Vielleicht nochmal eine kleine Anregung so gegen Schluss der Folge. Von einem gemeinsamen Freund von uns, der Sohn, als er damals 15 war, ging der ins Berliner KDW, kennt ja wahrscheinlich jeder, und wollte sich ein spezielles kleines Hardware-Goodie-Gerät kaufen. Und ihm fehlten aber, ich glaube, 15 Euro insgesamt, um dieses bezahlen zu können. Und dann hat er gedacht, was mache ich denn? Er wollte es unbedingt haben. Er wusste, er kriegt nicht mehr 15 Euro irgendwo her. Und dann hat der 15-Jährige, Knirps in Anführungszeichen, im KDW gesagt, das ist ja doof. Ich habe aber nur so und so viel Euro. Können wir da nicht irgendwie zusammenkommen? Und dann hat er das Gerät echt für 15 Euro weniger bekommen im KDW. Und es war keine Aktion, es war kein Sonderangebot. Vielleicht hat der Verkäufer irgendwas machen können im Sinne von, Aber dieser Typ hat irgendwas in dem Verkäufer angetickt, dass er nicht gesagt hat, wir sind hier Berliner KDW, hauen sie doch ab so ungefähr. Nee, der hat es bekommen.
Nee, das hatte ich letztens.
Und der hat auch nicht locker gelassen, ja? Was eben zeigt, man kann doch verhandeln, auch in Deutschland. Ich meine, sorry, liebe Verkäufer.
Ja, es ist aber eben Legitimation durch eine Preisliste ist eben auch sehr stark, ne? Wenn du sagen kannst, da steht da drin, ich habe das, sieht so aus, damit ist es legitimiert, obwohl das ja nicht zwangsläufig bedeutet, dass das deswegen der richtige Preis ist oder dass der nicht verhandelbar wäre. Und in dem Zusammenhang, aber das gibt's öfter, ich meine, die können eine Menge machen, wenn du jetzt da hinkommst und sagst, da steht das auf dem Preisschild, dann geht der ohne mit der Wimper zu zucken, weil die das falsch ausgepreist haben und verkauft dir das zu dem günstigeren Preis. Hatte ich bei Karstadt schon 2-3 Mal, dass die einen falschen Preis hatten in der Kasse oder im System, stand bei dem Scannen von dem Ding ein anderer Preis. Dann habe ich gesagt, naja, da stand doch aber 70 Euro und nicht 90. Und dann hat der ohne mit der Wimper zu zucken sofort diese 20 Euro nachgelassen, was ja zeigt, dass das geht. Der hätte es mir ja nicht verkauft, wenn die jetzt da sozusagen riesige Verluste damit machen würden, ja. Spannende Sache.
Nein, Karstadt-Verlust im Arm.
Gar nicht, oder? Jetzt wird ja alles wieder gut bei Karstadt.
Nee, klar, und Madonna macht super Filme. So, reden wir nächste Woche eigentlich noch weiter über Verhandeln? Also ich finde es eigentlich ganz spannend.
Fällt uns noch was ein?
Bestimmt. Ja, ein Faktor fehlt noch, Information.
Gut, Information gibt es bei uns immer, aber du meinst jetzt
Ja, und wir können auch nochmal speziell auf Preis, unfaire Preiseinwände eingehen.
Okay, dann wird es nächste Woche unfair bei uns. Bis dahin verabschieden wir uns. Es war schön mit euch, ihr lieben Hörer, und natürlich auch schön mit euch. Vielen Dank. Ihr wisst, mein Flugzeug wartet und ich kriege langsam Hunger. Also, bis nächste Woche.
Tschüss.
Und auch von mir tschüss und nicht vergessen, es ist ein Dschungel da draußen. Guerilla FM.